wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Bildungsauftrag mit Puri und Wilken, das Praktikum für die Ohren. In unserem Podcast nehmen wir euch mit in die Welt der verschiedenen Berufe und versuchen euch sowohl die schönen als auch vielleicht die weniger schönen Seiten aufzuzeigen. Heute haben wir wieder einen Gast bei uns, der uns nicht seinen aktuellen Beruf erklärt, sondern den er mal gelernt hat und unterrichtet auch noch, ne?
Ja, richtig.
Okay, dann stell dich doch bitte einmal vor, wer bist du und worüber reden wir heute?
Ja, ich bin Marcel und wir reden über den Beruf, die Ausbildung und Möglichkeiten des Zweiradmechatronikers.
Guck mal, ich habe Zweiradmechanikers aufgeschrieben,
das
ist schon mal sehr
gut. Das ist die alte Bezeichnung, ja.
Seit
2016 heißt es Mechatroniker.
Weil vermutlich mehr Elektronik dabei ist.
Genau, durch die Pedelecs.
Mhm. Okay. Ja. Gut, wir fangen mit der ersten Frage an. Wir haben uns so einen kleinen Überblick gemacht gehabt. Das wird nicht so genau laufen, wie es da drauf steht, aber damit wir so einen kleinen Plan haben. Wie bist du auf den Beruf gekommen?
Das ist tatsächlich sehr unüblich, sag ich mal. Und zwar habe ich eigentlich in meiner damaligen Firma angefangen mit einem Minijob, der überhaupt nichts mit Fahrrädern zu tun hatte. Ich habe einfach irgendwie eine Beschäftigung gesucht, weil meine Kinder langsam groß genug waren, dass ich wieder was tun kann. Und habe dann da so eine Art Hausmeister, Mädchen für alles irgendwie gemacht. Und dann ist jemand aus der Fahrradwerkstatt ausgeschieden und da ich mein handwerkliches Geschick bereits zur Schau gestellt habe, haben die gesagt, hättest nicht Bock, damit einzusteigen. Und mittlerweile war es möglich, schon ein bisschen mehr zu arbeiten vom Stundenumfang. Und dann habe ich gesagt, ja, meine Fahrräder zu Hause repariere ich auch immer selber, warum soll ich das nicht hier auch machen? Mhm. Und bin dann erstmal so als helfende Hand in die Fahrradwerkstatt dieser Firma eingestiegen. Dann hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass da Nachwuchsprobleme entstehen würden in absehbarer Zeit. Und das hat für mich die Möglichkeit gegeben, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht konzentriere ich mich einfach mal drauf und lerne diesen Beruf, um dann nachher die Fahrradwerkstatt in der Firma übernehmen zu können.
Das heißt, du hast quasi erstmal so ausgeholfen, hast aber die Ausbildung auch gemacht gehabt dann, richtig?
Tatsächlich nicht.
Tatsächlich nicht.
Mhm, das ist ganz interessant, weil ihr ihr redet ja hier immer so über die Möglichkeit Quereinsteigen und solche Geschichten. Und da haben wir jetzt tatsächlich mal ein Paradebeispiel. Es gibt im Handwerk ganz oft die Möglichkeit, als Quereinsteiger den Beruf letztendlich aber auch dann als Fachkraft auszuführen. Das funktioniert folgendermaßen. Du fängst irgendwo an, so wie ihr das auch immer gerne wünscht. Man zeigt einfach, dass man es kann, wird irgendwo eingestellt als Helfer. Dementsprechend natürlich auch nicht als Fachkraft entlohnt, aber du arbeitest in dem Beruf und machst alle Tätigkeiten, die den Beruf auszeichnen. Und wenn in dieser Werkstatt, die du da dann hast, oder in diesem Betrieb, jemand ist, der fähig ist auszubilden, dann kann der dir nach einem gewissen Zeitraum, das ist meistens die anderthalbfache Dauer der eigentlichen Ausbildung, kann er dir bescheinigen, dass du alle Fertigkeiten und Fähigkeiten, wie man das so schön nennt, dieses Handwerks erlernt hast. Und dann kannst du dich als externen Prüfling für eine Gesellenprüfung anmelden.
Okay.
Ohne jemals die Ausbildung gemacht zu haben, ohne jemals die Berufsschule besucht zu haben. Und du meldest dich dann eigentlich einfach nur für die Prüfung an. Machst dann aber mit allen anderen Gesellen, die die Ausbildung durchlaufen haben, zusammen dann die Prüfung.
Aber hast du nicht in der Ausbildung so Rahmenbedingungen, die man lernen muss, die vielleicht auch nicht unbedingt notwendig für den Beruf sind, hat man ja oft mal in der Berufsschule.
Ja, das ist dann die Schwierigkeit, wenn man als externen Prüfling in die Prüfung kommt, dann muss man diese Fragen beantworten, die mit dem Beruf eigentlich gar nichts zu tun haben. Und das habe ich ja nicht gelernt in der Schule. Also die anderen Auszubildenden saßen da und wurden natürlich auf die Prüfung vorbereitet. Und da kommen wir ja später wahrscheinlich noch zu, was so für Fächer da sind. Und das waren halt alles Dinge, mit denen habe ich mich im Berufsalltag ja nicht beschäftigt. Und damit beschäftigt sich ja auch später keiner mehr eigentlich. Ja. Und so kam ich dann zur Klausur und musste mich überraschen lassen von dem, was mich da wohl erwartet an Fragen. Da waren natürlich relativ viele fachbezogene, aber auch einige, wo ich dachte, ach, das muss man auch wissen. Glücklicherweise wusste ich das alles. Und habe dann tatsächlich meine Gesellenprüfung gemacht. In dem Bereich Fahrradmechatronik ist es so, dass auch das eine sogenannte gestreckte Gesellenprüfung ist mit Teil 1 und 2. Also keine Zwischenprüfung, sondern
Okay.
Der erste Teil zählt auch zu 30% für die Endnote und das ist so diese neue Art der Gesellenprüfung. Das ist eigentlich in fast allen Handwerksbereichen mittlerweile so, dass es keine Zwischenprüfung mehr gibt, sondern die gestreckte Gesellenprüfung.
Hör ich jetzt zum ersten Mal. Du hast mal gehört schon mal?
Man das gestreckte nennt?
Ja.
Die meisten haben das auch so erklärt.
Ehrlich? Da habe ich aber immer falsch zugehört. Also ich hätte
ja,
immer
das so, sage ich jetzt mal lieber nichts zu.
haben die das erklärt?
Haben die erklärt.
Ja, also
ein paar zumindest.
Genau, ein paar. Ja. Also wir haben
der
ja auch
Klempner
einige.
Ja. Hat es erklärt zum Beispiel.
Ja. So ein paar, die halt klar die Ausbildung schon vor x Jahren gemacht haben, welche, die jetzt noch relativ frisch waren und die immer frisch waren, frisch her, die meisten sind ja auch schon ein paar Jahre her, haben das sogar gefragt, zwischen Prüfungen, da gibt es nicht mehr. Da haben einige echt gesagt, gibt es nicht mehr.
Ja.
Ja, ja.
Da war ich wohl, weiß ich nicht, nicht dabei. Ja.
Muss eure Folgen mal hören, sind echt gut.
Ich wollte gerade sagen, also ich kenne einen guten Podcast. Der erklärt dir nochmal
den. Hört sich denn sowas an, ey. soll ich weitermachen, Pascal?
Ja, das ist ja jetzt quasi eine Herausforderung.
Ja, damit du mal so ans Denken kommst.
Ja, also quasi hast du anstatt, sagen wir mal, die geht 3 Jahre, 6 Jahre erstmal so gearbeitet oder durftest du trotzdem früher schon die Prüfung machen?
Nee, 5. Ich habe 5 Jahre in dem Betrieb gearbeitet und dann die Möglichkeit bekommen, die externe Prüfung zu machen. Ja.
Okay.
War die denn deiner Meinung nach für dich schwieriger als für die Leute in der Schule oder war es für dich einfacher, weil du dich darauf konzentrieren konntest, nicht so, weiß ich, Religion zu lernen oder Sport zu haben und sowas in der Berufsschule?
Nee, also ich hatte ja nur das Fachwissen.
Ja.
Es war sehr fundiert, weil ich wirklich in einem Betrieb gearbeitet habe, der ausschließlich Reparaturen durchführt. Das heißt, ich habe 8 Stunden am Tag Quarre repariert, alles, was man sich vorstellen kann, war da also wirklich sehr tief in der Materie. Was aber sowas angeht, wie, was ja auch prüfungsrelevant ist, irgendwelche Sozialwirtschaftsfragen rund um den Beruf, irgendwas mit irgendwelchen Arbeitnehmervertretungen wird da abgefragt, wie bauen sich die einzelnen Institutionen im Handwerk auf, was ist eine Kammer, was ist eine Innung und so. Damit habe ich mich natürlich überhaupt nicht beschäftigt, weil ich im Traum nicht daran gedacht habe, dass das irgendwie relevant sein könnte. Habe mich da irgendwie durchgemogelt, weil glücklicherweise auch in solchen Prüfungen schon relativ viel Multiple Choice ist.
Mhm.
Und da sind Antworten, die man durchaus ausschließen kann. Das hat mir dann, glaube ich, ein bisschen den Arsch gerettet in dem Bereich. Zusätzlich wusste ich tatsächlich auch nicht, dass ich einen Taschenrechner brauche.
In der Prüfung?
In der Prüfung.
Das heißt, du hast keinen Taschenrechner?
Ich hatte keinen dabei. Hab dann kurz gefragt, ob ich eventuell mein Handy benutzen könnte. Da hatte gesagt, netter Versuch, natürlich nicht. Und dann hatte ich die Arschkarte und durfte alle Rechnungen, die man machen musste, schön wie früher per Hand am Rand. Und es sind einige Rechnungen in der Vorratmechatronik.
Ja?
Ja, schon. Also und du musst halt Verzögerungswerte ausrechnen, du musst den Umfang des Rades berechnen können für die Entfaltung, wie schnell ist dann so ein Fahrrad bei welcher Umdrehung und so und solche Geschichten.
Das durfst du schon im Kopf ein
bisschen das, ja, teilweise im Kopf, teilweise am Rand, wie früher. Ja.
Aber anscheinend hast du ja bestanden.
Ich habe bestanden, tatsächlich.
Beim ersten Mal auch.
Beim ersten Mal, ja. Also die praktische Prüfung war für mich tatsächlich einfach ein Klacks, weil ich die ganze Zeit nur repariert habe und wirklich alles machen konnte und das waren so ein paar Aufgaben, da musstest du eine Inspektion an einem Fahrrad durchführen mit Fehlersuche. Die hatten da ein paar Fehler eingebaut, die aber auch relativ offensichtlich waren und ein Rad einspeichen und zentrieren und ein Fachgespräch führen, dann noch 2, 3 Dinge zu einem speziellen Thema beantworten an einem Fahrrad. Und das war für mich relativ einfach. Das war schon, ja.
Das war okay, sagst du.
Ja.
Ja gut, aber wenn man 5 Jahre wirklich nur knüppelt, ne?
Ja, wobei ich glaube tatsächlich, wenn du das 5 Jahre, wir haben ja beide im Callcenter mal gearbeitet. Und wir haben aber ja nie Kaufmann für, ich glaube, Dialogmarketing heißt das im Callcenter. Haben wir ja nie gelernt.
Den brauchst du ja nicht.
Ja, weiß ich nicht. Aber wir konnten aber auch nur die Produkte, die wir mal gelernt haben und nur dieses Wissen von diesem Standort.
Ja, ja, klar.
Ne? Und wenn ich dann in eine Prüfung gegangen wäre, irgendwie zum Dialogkaufmann, hätte ich gesagt so,
Ja, also Alice Fun kostet 29,99, das kann ich Ihnen sagen.
Ja, gut, aber ich glaube, da geht es ja auch primär darum, kannst du verkaufen in dem Sinne oder kannst du Produktmarketing, was weiß ich, kannst du dich mit Produkten identifizieren und weißt du, was Produkte sind?
Ja, und wahrscheinlich geht es nur um Umsatz machen.
Ja.
Oder?
Ja, also, ja. Also
primär, ich denke, ne? Ja.
Lass uns mal kurz auf die klassische Ausbildung kommen, ja. So wie du die gemacht hast, sondern da kennst du dich ja auch mit aus ein bisschen, ne?
Ich bin ja mittlerweile auch Meister in dem Bereich und habe tatsächlich schon selber ausgebildet, also weiß ich, wo man da durch muss, ja.
Wie sieht die normale Ausbildung auf? Also wie ist die aufgebaut? Wie lange geht die? Welche Inhalte lernst du so in der Schule?
Ja, also du hast eine Ausbildungsdauer von 3,5 Jahren im Normalfall. Es ist möglich zu verkürzen, wenn du entweder richtig gut bist oder vielleicht mit Abitur einsteigst und die Schule sagt, ja komm, wir schenken dir so ein bisschen was, dann kannst du auch verkürzen, ein halbes bis zu einem Jahr und bist dann nach 2,5 Jahren vielleicht sogar durch. Die Inhalte in der Schule sind tatsächlich relativ umfassend. Natürlich diese fachbezogenen Geschichten, das heißt, du hast immer irgendwie tatsächlich Fachtheorie. Die behandelt dann alles, was das Thema Zweiradmechatronik angeht. Dann hast du ein bisschen Deutsch, ein bisschen Englisch. Dann hast du Religion tatsächlich. Du hast ein bisschen Mathe natürlich einzeln nochmal. Sport haben die, glaube ich, nicht. Ich habe mir das tatsächlich mal schicken lassen, das Aktuelle. Da kann ich ja am besten mal reingucken. Ne?
Ich hätte jetzt auch noch vermutet Physik in irgendeiner Art und Weise.
Wahrscheinlich Mathe. Nee, einzeln nicht.
Einzeln nicht?
Okay. Nee, einzeln ist da kein Physik drin. So hochtrabend sind die dann doch nicht.
Klar, sagt er so als Meister.
Naja,
ja.
Und Ausbilder. Ja.
So, ich habe mir das irgendwo aufschreiben lassen, dass da auch die prüfungsrelevanten Sachen dabei sind. Aber wenn man das alles einmal durchwuschelt, dann ist das nicht mehr in der richtigen Reihenfolge. Ich guck mal hier rein und mach einfach mal die E-Mail direkt auf.
Blau.
Ja.
Ja.
Immer die Technik von heute.
Nicht.
Ja. Ist mir entfallen.
Dir entfallen.
Ja. Nee.
Kennst du, also ich finde ja den ich kenne, jetzt wo ich den Master auch noch kenne, kenne ich 2 Leute, die diesen Beruf gelernt haben oder ausgeübt haben. Kennst du noch einen?
Hm.
Ehrlich?
Einen.
Also ich finde,
also der ist früher schon viel Fahrrad gefahren und hat dann irgendwann gesagt, boah geil, ich mach das jetzt einfach und arbeitet, glaube ich, auch immer noch in dem Beruf.
Also gefühlt finde ich, das ist eine sehr seltene Ausbildung. Oder ist das nur so gefühlt?
Das ist, glaube ich, relativ gefühlt. Also die Menge an Fahrradläden und Werkstätten, die es so gibt, lässt ja vermuten, dass da auch Leute arbeiten.
Ja, aber ob die auch Ahnung haben, ist die Frage.
Okay, ja gut. Das wäre dann zum Beispiel so ein neues Thema. Das habt ihr auch schon ein paar Mal gehört im Podcast. Es gibt so Handwerksrollen, 2 verschiedene, Rolle A und Rolle B. Die Handwerksrolle A beinhaltet Berufe, bei denen eine Meisterpflicht vorgeschrieben ist. Das heißt, in diesem Beruf darfst du dich nur dann selbstständig machen oder eine Werkstatt führen, wenn du auch ein Meister bist. Und dazu gehört auch die Zweiradmechatronik. Also du darfst definitiv nur dann reparieren, wenn du auch einen Meister eingestellt hast oder selber einer bist.
Okay.
Und dementsprechend ist es schon so, dass eigentlich davon ausgehen kannst, dass jedes Fahrradgeschäft auch mindestens einen Meister hat. Und wenn die schlau sind, bilden sie auch ein bisschen aus.
Mhm.
Ja.
Okay.
Ich habe tatsächlich die E-Mail mittlerweile gefunden.
Ja.
Also zu den Fächern, die eben fachbezogen sind, das heißt Service, Reparatur, Diagnose, Herstellung, Umrüsten, Nachrüsten, kommt dann Englisch, Wirtschafts- und Betriebslehre, Deutsch gepaart mit Kommunikation, Religionslehre, Sport- und Gesundheitsförderung und Politik- und Gesellschaftslehre.
Kannst du dir vorstellen, warum Religion dabei ist?
Nein.
Das wäre tatsächlich, also mich interessiert das auch, weil irgendwie gefühlt, warum ist immer also Religion. Religion noch?
In meiner Ausbildung zum Beispiel zum Heilerziehungspfleger hast du Religionslehre dabei, weil du ja dann, ich sag mal, in einem Wohnheim, wenn du da arbeitest. da gibt es ja dann Ostern, da gibt es Weihnachten, ja, klar. Da musst du ja auch ein bisschen drauf eingehen können mit den verschiedenen Beschäftigten und vielleicht auch mal ein bisschen Geschichte, Hintergrundwissen haben.
Im Fahrradladen gibt es auch oft Osterangebote zum Beispiel. Vielleicht,
vielleicht deswegen.
Also, kann ja sein.
Nee, also was mich halt interessieren würde, geht man da wirklich auf Religion ein oder ist das halt echt so ein Fach, wo man auch nochmal so ein bisschen mehr kommunikative Sachen...
So philosophiemäßig dann macht.
Ich glaube, das ist eher sowas, dass das eher Ethik und so ein bisschen Weltoffenheit, dass man vielleicht auch darüber spricht. Es kommen ja auch Kunden in den Laden verschiedenster Zugehörigkeiten und manchmal erkennt man das ja auch schon am Outfit so ein bisschen. Und dass man da vielleicht auch so drauf lernt, darauf einzugehen, vielleicht auch ein paar Floskeln irgendwie dann vielleicht mal weglässt oder hervorhebt. Also es kann ja sein, dass, weiß ich nicht, jemand kulturell anders angesprochen werden möchte oder vielleicht nicht so salopp, dass man weiß, oh, die sind eher ein bisschen unentspannt oder so.
Ja.
Man darauf vielleicht eingeht. Kann ich mir aber nicht wirklich erklären, wieso das unbedingt mit da rein
muss, ne?
Also es kann ja theoretisch in dem Fach Politik und Gesellschaftslehre könnte man das genauso gut verpacken. Ja.
Ja. Okay, und dann hast du aber nach diese gestreckte Ausbildung heißt das, ne? Dann hast du, wie sehen die Prüfungen aus davon? Hast du dann auch mündlich und schriftlich und praktisch wahrscheinlich?
Genau. Ne? Du hast einen schriftlichen Teil, der ist rein schriftlich, teilweise mit Sachaufgaben, die irgendwelche Fallbeispiele darstellen, die du abhandeln musst. Teilweise eben, wie schon gesagt, Multiple Choice. Das ist dann ein Teil der Gesellenprüfung, jeweils Teil 1 und 2. Dann hast du einen praktischen Teil. Da werden Aufgaben gestellt, die auch wieder einen Kundenauftrag meistens simulieren oder aber Einzelaufträge, die dann fiktiv erledigt werden müssen. Und diese mündliche Prüfung ist ein sogenanntes Fachgespräch.
Mhm.
Da denkt sich dann irgendwie dein Prüfer aus, womit könnte ich ihn jetzt mal aufs Glatteis führen.
Auch Verkauf?
Auch Verkauf ist auch mit drin. Mhm. Also der Zweiradmechatroniker lernt den kompletten Beruf vom Montieren übers Reparieren, Fehlersuche und so weiter bis hin zu Verkauf, Kundenbetreuung.
Mhm. Okay.
Das ist gut. Also ich finde halt gut, dass du wirklich von A bis Z alles drin hast.
Das macht ja auch Sinn. Also wenn ich zum Beispiel bei uns im Dorf, da ist eine Werkstatt. Wir haben ja nicht viele Einwohner.
Mhm.
Und der ist halt, da gehen halt auch alle hin, weil das ist halt nicht mal eine Minute Fahrt. Ne? Der hat aber auch so eine Art an sich. Also wenn die Kunden nicht wären, dann wäre das, glaube ich, ein ganz toller Job für ihn.
Ja.
So einer.
Du fährst auf dem Hof. Man kennt sich ja, wir kennen sich ja alle da. Und dann sagt er schon, was willst du? Dann sagst du, ja, hier, keine Ahnung, da ist irgendwas kaputt. Ja, was kaufst du dir auf dem Ford? Ich hab von vorne reingesagt. Die Scheiße da. Ja. Hab ich keine Zeit für. Ja, dann fahr ich woanders hin. Nein, stell ab, das ist morgen fertig. Aber du kriegst immer einen auf den Sack, wenn du da hast schon Schiss dahin zu gehen, weil du Ärger vom Mechaniker kriegst.
Ja.
So.
Ja.
Weiß ich nicht, das ist...
Verkaufsgespräch extended nennt man das.
Ja.
Also es ist halt nicht so wie beim, ich sag jetzt mal, beim Metzger gibt es ja den hinten drin, der wirklich der Metzger ist und das Fleisch zerlegt und die Wurst macht. Und dann gibt es die Fleischerei-Fachverkäufer, die vorne stehen und im Prinzip nur das Verkaufshandwerk gelernt haben. Die können selber keine Wurst machen. Bei uns ist es anders. Bei uns könnte theoretisch jeder, der vorne steht und dir irgendwie einen Ersatzteil verkauft, könnte dir auch ein ganzes Fahrrad bauen.
Jetzt einfach mal so eine Frage, die habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Was sind denn Sachen, die man reparieren muss, die einfach überhaupt gar keinen Spaß machen? Und was sind eher so Dinge, wo man sagt, ja, das ist ganz interessant. Mache ich gerne. Ist wahrscheinlich ganz individuell, aber bei dir jetzt.
Ja, ich glaube, dass das gar nicht wirklich individuell ist. Es gibt so ein paar Fummelgeschichten. Also immer, wenn irgendwas ist, wo du was ins Schutzblech reinfummeln musst oder diese super Gazelle-Kettenkästen, die mit 24 Schrauben zu sind und hier noch eine Plastiklasche, die du abbrechen kannst und oder von früher diese Textilkästen, wo du irgendwie ein Draht reinfummeln musst und keine Ahnung. Also das ist schon nervig. aber was eigentlich so richtig ätzend ist, ist, wenn ein Kunde kommt und die Karre sieht aus wie Sau.
Die ist dreckig.
dreckig. Das ist richtig. Das ist wirklich das, was, glaube ich, uns alle nervt. Vorher schön nochmal einen Hundehaufen mitgenommen. Ich brauche mal einen neuen Reifen. Das ist echt unangenehm.
Ist das echt schon passiert?
Das passiert häufig, klar. Also denen ist es ja scheißegal. Die fahren in die Fahrradwerkstatt, geben das Fahrrad da ab und gucken nicht vorher, ob sie vielleicht auf dem Weg dahin irgendwas mitgenommen haben, was jetzt nicht ganz so schön ist. Und kommen auch nicht auf die Idee, vielleicht zu Hause mal mit dem Lappen drüber zu gehen oder so. Also das Ding kommt manchmal wirklich rotzdreckig an. Und dann ist es so, dass wir mittlerweile in der Branche sagen, hey, dann gibt das halt eine Zwangsreinigung, ne?
Ehrlich?
Fahrradreinigen kostet Geld. Dann wird das Ding erstmal an die Seite geschoben. Hier, mach mal bitte sauber. Kostet dann 25 Euro extra. Dann wird das Ding erstmal schön sauber
gemacht.
Ach. Ja. Ja, das ist wirklich, also wenn du da irgendwie uralten Schlamm aus dem Wald und weiß ich nicht was erstmal alles rauskratzen musst, damit du überhaupt eine Chance hast zu sehen, wo eventuell der Fehler liegen könnte, ja. Das ist schon echt ekelhaft. Ja.
Und sie gar keine Gedanken
oder du drehst so das Rad, weil du irgendwie guckst, ob da eine 8 drin ist und ständig kommt so ein, so ein kleiner Haufen Scheiß an dir vorbei. Das ist nicht angenehm, nee.
Das glaube ich wohl.
Ja.
Ja, aber dann sind wir da so Insights, ne? Die kriegst du halt auch nicht,
ja, wenn du. Denkst du ja auch nicht,
wenn nein.
Du nicht, nee, deswegen gibst du deinen Fahrrad auch mit Kacke am Rad ab, wahrscheinlich.
Nein, ich gebe meins immer sauber ab. Mhm. Muss meins mal abgeben, fällt mir gerade ein.
Ja.
Du hast ja. Gibt es eigentlich eine Inspektionspflicht?
Nein.
Nur für die Garantie bei E-Bikes jetzt zum Beispiel, ne?
Ja, wobei auch das ist ja. Ja, also, ob das so gesetzlich durchsetzbar ist, wirklich ist so die Frage. Weil Gewährleistung ist Gewährleistung. Das kannst du nicht mit irgendwas verknüpfen.
Ja.
Das ist ja gesetzlich geregelt und du kannst zwar versuchen, dann den Leuten zu sagen, ja, aber wenn du nicht innerhalb der ersten 6 Monate mindestens einmal zur Kontrolle gegangen bist, dann überlege ich mir das mal mit der Gewährleistung, kommen die natürlich nicht raus. Ich finde es ein bisschen schade, dass nicht langsam mal die Politik in die Richtung geht, zu sagen, na, das sind auch Verkehrsteilnehmer.
Ja, ja.
Und genauso wie andere Verkehrsteilnehmer mit, ich sag jetzt mal, richtig motorisierten Fahrzeugen Schaden anrichten können bei sich oder bei anderen, kannst das mit dem Fahrrad genauso. Mhm. Und jetzt gerade mit den Pedelecs und S-Pedelecs, die mit 45 durch die Gegend fahren, ist es natürlich schon so, da stellst du auch schon ein relativ großes Risiko dar.
Das ist ja fast wie ein Roller, ne?
So ein absolut.
S-Pedelec dann.
Ja.
Und der KMH-Anzahl auf jeden Fall.
Ja, ja, klar. Ist halt ein bisschen Nietes, schmaler, ne? Aber ja.
Ja, gut, okay, die sind schmaler, aber.
Ja, wenn du 45 in eine Karre reindonnerst, dann ist die Karre auch im Arsch.
Auf jeden Fall,
ja. Du erst recht, also.
Ja. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass das nicht gemacht wird. Einfach so der Sicherheit halber, ne?
Mhm.
Jetzt nicht, damit Fahrradläden mehr Geld verdienen, weil da mehr Leute zur Inspektion kommen, sondern weil es einfach wirklich sicherheitsrelevant ist.
Wobei es so ein Nebeneffekt wäre, ne? Wird ja dann mehr Geld eingenommen.
Ja, klar, ja, ja. Also es gibt ja die STVZO, Straßenverkehrszulassungsordnung. Da ist auch ein riesen Batzen übers Fahrrad drin. Da stehen ganz viele Sachen, was du ein Fahrrad alles haben musst, damit es überhaupt, ja.
Guck mal, habe ich auch noch nie gehört.
Ja. Also gehört, ein Fahrrad egal. Darf auf die Straße, wenn es eine funktionierende Beleuchtung aktiv hat, also vorne ein Scheinwerfer und hinten ein Rücklicht.
Mhm.
Passive Beleuchtungseinrichtung ist auch Pflicht. Das heißt, vorne ein weißer Reflektor, hinten ein Großflächenreflektor in Rot. Die müssen auch alle in einem bestimmten Abstand zur Fahrbahn sein und so weiter. Also da gibt es auch Richtlinien. Dann sind auch die Speichenreflektoren Pflicht. Hast und die Pedalreflektoren sind Pflicht. Wenn du keine Speichenreflektoren hast, kannst du entweder reflektierende Streifen auf der Decke, also auf dem Reifen haben. Oder aber diese lustigen Clips, die man so an die Speichen macht, diese silbernen.
Auf jeden Fall nicht.
Also diese klassischen orangenen Dinger, zwei Stück müssen da rein, in 180 Grad Abstand, sonst gilt es eigentlich auch nicht. Da kann der Polizist sagen, das kostet schon mal 10 Euro, wenn eins von den Dingern fehlt oder falsch angebracht ist. Wie gesagt, Pedalreflektoren, das haben die wenigsten auf dem Schirm. Also die Pedalen müssen vorne und hinten auch so einen orangenen Reflektor haben, sonst sind die auch nicht zugelassen. STVZO. Hm.
Aber du kriegst ja mega viel zu kaufen, was nicht zugelassen ist dann, ne?
Richtig. Da steht dann im Normalfall steht da immer in irgendeinem Teil der Gebrauchsanweisung steht dann immer, dass das ein Spielzeug ist und kein Verkehrs.
Ist das so?
Tüchtiges Fahrzeug.
Mhm. Also ich habe ja tatsächlich letztes Jahr jetzt angefangen, wirklich viel Fahrrad zu fahren. Da habe ich mal über meine damalige Firma so ein E-Bike-Leasing gemacht gehabt und hatte mir dann auch die Pedalen direkt austauschen lassen von diesen Plastikdingern zu. Ich glaube, nicht Aluminium oder was war. Die tun auf jeden Fall sehr weh, wenn du den in die Wade reinhaust.
Ah, ja, diese Bärentatzen.
Mhm. Ja.
Ja, genau.
Ne, die ist auch ganz wichtig, dass du die brauchst, wenn du nur Straße fährst. Aber ist egal, die sehen schön aus. Ich glaube nicht, dass da so Reflektoren dran waren. Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher.
Wahrscheinlich nicht.
Im Normalfall werden die mit Reflektoren verkauft. Es gibt also Pedalen, da kannst du die extra dran schrauben. Die sind dann aber im Lieferumfang enthalten. Wenn der Händler dir welche ohne verkauft, müsste er dir eigentlich sagen, dass die nicht zugelassen sind für den Straßenverkehr.
Das hat er nicht, aber zu diesem Laden gehe ich auch allgemein nicht mehr hin. Das ist eine größere Kette und so glücklich machen die gar nicht.
Ja, ah, okay.
Ja.
Das ist dann wieder hier Money. Ne? Möglichst viel, möglichst schnell verkaufen und bloß nicht irgendwie was erzählen. Und ja.
Ja, genau so war
es. Ja, ich kenne die.
Aber das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin ja früher, also war ich da so 17, 18, viel BMX gefahren.
Echt?
Ja. Weil man BMX hatte. Nix.
Genau.
Keine Bremse vorne, hinten.
Keine Bremse?
Nix. Das war ein BMX.
Ja.
Bist du Halde hoch und runter und nachts, da ist egal.
Ja.
Und Licht war peinlich. Genauso wie Helm.
Das
früher nicht. Früher war das alles egal.
Das stimmt sogar mit dem Helm. Habe ich früher auch nie, auch beim Inlineskaten, so nicht getragen. Mittlerweile, jetzt aktuell auch nicht, nach dem Umzug ist der irgendwie weg. Ich weiß nicht, wo der Helm ist, aber ich muss mir mal einen neuen holen. Und sonst habe ich immer einen Helm getragen, dass ich beim Fahrrad fahren.
Ja.
Sieht zwar anfangs irgendwie, denkst du, das sieht dämlich aus und
ich habe mir schon für mein Bike, also weil ich noch nicht habe, aber weil ich mir holen werde, ich habe mir schon so ein Full-Frame Fox-Helm holen auf jeden Fall.
Will ja, du Downhill fährst ja auch, wollte gerade sagen, du fährst ja Downhill und keine Fahrradtouren.
Ja. Und, oh, kannst du für beides tragen, ist ja egal.
Aber, sieht aber auch schon extrem dämlich aus, wenn du mit so einem Motorradhelm da
Vollschutz
eine Fahrradtour machst, weiß ich nicht, von fünf
ja,
Kilometern.
Gut, wenn du mit so einem Bike wie du und dann so ein Helm,
sieht dämlich aus.
Das beißt dich, ja.
Wobei ich die auch schön finde, die Helme, muss ich sagen. Aber meine Frau sagte auch zu mir, als wir deinen Helm geholt haben, sagte sie auch, nein, also so einen brauchst du nicht, hol dir so einen. Dann habe ich mir einen normalen geholt.
Ja. Um das zu komplettieren übrigens, nicht, dass ich hier nur halbfertige Sachen sage, eine Bremse gehört natürlich auch dazu, und zwar zwei voneinander unabhängig wirkende Bremsen müssen am Fahrrad verbaut sein. Sonst ist es auch nicht STVZ.
Das bedeutet Vorder- und Hinterbremse, oder was heißt zwei unabhängige?
Im Normalfall sind es mittlerweile zwei Handbremsen.
Mhm.
Genau, eine für vorne, eine für hinten. Es wäre aber auch zulässig zu sagen, eine Handbremse und dann der Rücktritt, wenn du keinen Freilauf hast.
Die gab es früher ja auch immer.
Mhm. Ja. Ist immer seltener geworden. Mittlerweile haben sogar die Bremsen, die Rücktritt haben, trotzdem zwei Handbremsen, hast du im Prinzip drei.
Falls mal eine ausfällt, hast du immer noch...
Genau, bist du immer noch auf der sicheren Seite.
Die Driftbremse.
Rabatt.
Ja, die kannst du auch mit der Hand machen, super.
Hm. Ja.
Wenn du kannst.
Jojo.
Fährst du selber viel Fahrrad?
Mittlerweile weniger. Ich hatte mal ein bisschen mehr getan, ein bisschen Rennrad gefahren, aber mit Kindern...
Ja, das hat irgendwann
hast du dann irgendwie,
Hobbys, ne?
Genau. Ja, du und so ein Rennrad kaputt machen mit einem Anhänger hinten dran und so, das ist auch nicht schön. Habe ich dann irgendwann verkauft. Mittlerweile fahre ich einfach nur so, wenn ich mal mit der Familie unterwegs bin, dann versuchen wir relativ viele Strecken mit dem Fahrrad zu machen. Ja, und das ist schon ganz, ganz schön. Ich habe aber auch nichts Besonderes, so wie beim Schuster. Der hat ja immer die schlechtesten Schuhe.
Ist das so?
Und also ich habe eher so ein, ich weiß ja, was ich brauche.
Ja.
Und hier bei uns in der Gegend, oder was heißt bei uns, ich komme ja aus Marl, das ist im Kreis Recklinghausen, da gibt es nicht wirklich viele Berge. Und da reicht durchaus so eine schöne alte Dreigangschaltung. Ich habe ein Rad aus den 80ern, ein Herrenrad mit Dreigangschaltung.
Ehrlich?
Ja. Fährt super. Also es gibt halt teilweise die alten Lager, die waren deutlich hochwertiger als die Lager heute, die gebaut werden.
Mhm.
Und es ist also, wenn ich mein Fahrrad aufhänge und am Vorderrad drehe, dann kann ich erstmal essen, danach noch irgendwie ein bisschen outbogen und Kaffee trinken. Wenn ich runterkomme, dreht sich das Rad immer noch. Bei den neuen Rädern ist das ein bisschen anders. Da sind die Lager nicht mehr ganz so toll. Und deswegen bin ich mit meinem alten Ding zufrieden.
Kannst du eigentlich sagen, oder erklären, Sind die Preise von den E-Bikes heutzutage, sind die gerechtfertigt? Von den, weiß ich nicht, Material. Also ich weiß, meins hat jetzt gekostet 4.000 Euro, als ich es geholt hatte.
Das ist teuer.
Fang, ja. Also wenn du mit Materialkosten anfängst, auf gar keinen Fall. Definitiv nicht. Also das sind, das hat mit dem Material nichts zu tun. Das ist, definitiv ist es Boom. Der Boom hat die Dinger richtig teuer gemacht.
Okay.
Image.
Ja.
Also wenn du irgendwie so ein Fully Mountainbike mit irgendeinem High Torx, also irgendwas, keine Ahnung, 85, 90, 100 Newtonmeter Motor oder sowas hast, das ist einfach ja, eine Rennmaschine.
Mhm.
Und das muss man auch bezahlen.
Okay.
Ja, einfach cool.
Aber nicht der Preis gerechtfertigt eigentlich?
Nein, nein. Also schon gar nicht. Natürlich, was, wenn du Material vergleichst, nein, definitiv nicht. Also das ist nicht mal annähernd. Wahrscheinlich hättest du immer noch eine gute Marge als Hersteller, wenn du ein Rad, was für 6.500 verkaufst, wenn du das für 3.500, 4 verkaufst, hättest du immer noch genug Marge.
Okay. Das ist krass.
Ja.
Das ist wild.
Hätte ich nicht gedacht.
Hm.
Ja, also, aber viele so sagen, halb, ja, aber jetzt, so krass hätte ich das jetzt nicht erwartet.
Viele sagen aber auch, ich habe mich damals ja auch beraten lassen, ist falsch, ich habe in welchem Forum gelesen, da muss ja sowieso mal teuerste kaufen, wenn du in so ein Forum reinliest.
Klar.
Dass, wenn, es gibt ja auch oftmals von Aldi diese Angebote, da hast du dann E-Bikes, ne?
Mhm.
Oder wir komplett von abgeraten, weil das ja die schlechtesten sind, die es gibt, weil die kosten nur, ich sag jetzt mal, 1.200 Euro.
Ja.
Siehst du das ähnlich oder sagst du, ist komplett falsch, du kannst auch so ein Fahrrad holen?
Kannst du holen. Also auf ein paar Sachen muss man natürlich gucken. So, vielleicht mal überlegen, ja, bin ich jetzt eher so der sportliche Fahrer? Sollte ich dann vielleicht doch darauf achten, irgendwie was für eine Schaltung ich habe? Ob ich vielleicht schon Scheibenbremsen anstatt Felgenbremsen nehme und solche Geschichten? Was für ein Schaltungskonzept ist für mich interessant? Aber es kommt dann wirklich immer darauf an, was du damit machen willst.
Mhm.
Also ganz klassische Frage ist natürlich immer hier, ist das gut? Reicht das für mich?
Das wäre so eine Frage von dir, ehrlich. Kann das
was? Genau. Und dann ist meine Frage immer, ja, was willst du damit machen? Und wenn dann kommt, ja, also wenn ich im Aldi fahre, dann muss ich halt nicht so feste treten, weil die Tüten sind zu schwer.
Ja.
Dann sage ich, ja, super Fahrrad dafür.
Ja.
Also ist halt, der Antrieb ist nicht super, aber der macht das, was er soll. Im Normalfall klingelt die Klingel, die habe ich übrigens gerade vergessen, auch STVZO-Pflicht.
Die muss dran sein.
Die muss dran sein, eine helltönende Glocke, sagt die STVZO.
Also ja, bringt dieses Weinchen, was du drauf machen kannst,
nichts. Das ist nichts, nee.
Nee. Ja. Wahnsinn.
Ja. Also es ist halt wirklich immer das, was du mit dem Rad machen willst, das bestimmt, was du kaufst.
Also es meinst du wahrscheinlich auch viel zu hoch für das, was ich habe, ne?
Sehr wahrscheinlich schon, ja. Ja.
Ja, das klingt auch noch.
Also, ne, wenn hier so sagst, ich will Downhill fahren und dann musst du halt wirklich gucken. Ne? Du willst ja auch mehr als einmal Downhill fahren und das danach auch Punkt, woanders als im Krankenhaus wieder aufwachen. Deswegen sollte man dann wirklich gucken, dass du einen hochwertigen Hersteller nimmst, der vielleicht auch schon ein bisschen Erfahrung hat. Ne? Also, wenn so ein Profi-Downhiller mit dem Ding vielleicht 2 Klassen niedriger oder so die Berge runterfährt, dann kann man das kaufen.
Mhm.
Ob man sich jetzt so ein Aldi-Rad nimmt und sagt, naja.
Versuchen kann man's.
Kann man auch mal irgendwie mit runterpreschen.
Einmal.
Ich glaube dann wirklich einmal und ja, dann suchst du wahrscheinlich die Teile erstmal wieder zusammen und bringst das dann zurück und sagst, das brauche ich nicht.
Ja. Gibt's denn für dich, hast du so Marken, die du bevorzugst, persönlich? Oder bist du da als Zweiradmechaniker eher so, das ist scheißegal, ich baue mir ein Fahrrad aus, nehme die Schaltung von der Marke, ich nehme den Sattel davon, ich nehme dies und das davon?
Es gibt so Sachen, die haben aber mehr eigentlich durch meine Erfahrung den Charakter, dass ich sage, na, da kriegst du eher mal Ersatzteile und da kriegst du ein bisschen schwieriger Ersatzteile. Die einen haben vielleicht günstigere Komponenten, aber sind dann in der Versorgung für den Service irgendwie schwieriger oder so. Grundsätzlich ist es eigentlich wirklich eine Geschmacksfrage.
Ja, okay.
Der eine sagt, ja, komm, Shimano, altbackendes Zeug und keine Ahnung, ich fahre nur noch SRAM. Und SRAM ist ja auch dann tatsächlich mittlerweile so, dass dass sie ein relativ großes Produktportfolio haben. Das heißt, du kriegst von denen alles eigentlich. Also du kriegst von denen Federelemente, du kriegst von denen Schaltungskonzepte, du kriegst von denen irgendwie Laufräder. Kannst dich da irgendwie quasi in einem Segment von einem Hersteller bewegen. Bei Shimano ist es so, die sind eigentlich eher so für, naja, die machen so ein paar Achsen gedrungenermaßen, weil sie eben für ihre Schaltungen auch eigene Freilaufkörper entwickeln wollen und sowas. Dann haben die aber eigentlich primär Schaltung und dann, da sind sie relativ spät drauf aufgesprungen auf diesen Mittelmotorzug. Mhm. Hatte allerdings einen Vorteil, weil die länger gewartet haben. Die haben also von Anfang an fahrradspezifische Sachen mit in die Waagschale geworfen, bevor sie den Motor auf den Markt geworfen haben. Es gibt so ein paar Schwierigkeiten, die bei der Motorisierung von Fahrrädern ja schwer umzusetzen ist. Du hast durch das Drehmoment, was auf den Pedalen anliegt, du hast ja immer zwei Totpunkte. Und der Motor muss das schnallen, dass in dem Moment, wo du am Totpunkt bist, die verarbeiten ja die Daten so schnell, also die gucken ja, wie schnell oder wie feste trittst du rein und demnach passen die Unterstützung an.
Immer?
Ja.
Aber du hast doch diese verschiedenen Programme, weiß ich.
Ja, das heißt ja nur, wie viel maximale Unterstützung du abrufst.
Ach so.
Genau.
Ja, ja.
Das, ich dachte,
du hast dich auch null mit dem Thema beschäftigt. Ich will einen E-Bike haben. Ja, fair, toll.
Eigentlich ja.
Ja.
Genau so.
Ja. Schön.
Also es ist tatsächlich so, dass du grundsätzlich guckt der Motor, bewegt sich überhaupt irgendwas? Und dann guckt der Motor, mit wie viel Kraft wird denn gerade der Antrieb bewegt.
Mhm.
Und demnach entscheidet dann der Motor, wie stark er sein Dazugeben ansteigen lässt. Also wenn du richtig voll in die Pedale trittst, dann geht der schneller auf Vollpower, als wenn du ganz langsam anfährst.
Ja, das habe ich auch schon gemerkt.
Ja, deswegen, also viele Leute, die sich ein Pedelec kaufen, hören auf zu schalten, weil die sich denken, guck mal, 10. Gang schafft der locker aus dem Stand.
Ja.
Würde ich ohne Motor nicht schaffen, aber der Motor schafft das. Ist ein bisschen problematisch, weil das erstens alle Antriebskomponenten über die Maßen beansprucht.
Okay.
Und zweitens auch den Akku viel zu sehr beansprucht. Also die Reichweite geht mit Sicherheit mindestens 15-20% runter, wenn du so fährst. Das ist wirklich so, dass du eigentlich wie beim Auto in einem kleinen Gang anfahren solltest, dann hochschalten, je nachdem wie schnell du das möchtest. Und auch wenn du an eine Ampel ranfährst, dann wieder runterschalten. Mittlerweile gibt es ja automatische Schaltungssysteme, die machen das für dich. Das
Automatik, Fahrradschaltgetriebe?
Ja.
Mir vorher sagen, bevor ich das Fahrrad gekauft habe.
Gibt verschiedene. Also,
aber da hättest du wahrscheinlich immer doppelt so viel drauflegen müssen.
Ja, mittlerweile gibt es ganz schlaue, die schalten sogar bei einer Kettenschaltung, wo du ja eigentlich immer treten musst, schaltet das Dingen, ohne dass du trittst. Weil du einen Motor verbaut hast und der Motor kann ja für dich das Kettenblatt drehen. Und dann, das ist für Downhill zum Beispiel interessant. Also Leute, die motorisiert Downhill fahren, es gibt ja viele, die haben ein Pedelec Downhill, aber nur aus dem Grund, weil die sagen, ich will ja den Berg runterfahren, ich will ja nicht hochfahren. Also fahre ich mit dem Motor hoch, mach das Ding aus und fahre dann einfach mit dem Fahrrad runter. Gibt aber auch welche, die fahren auch mit Motor runter.
Wie schnell fährst du den Berg dann
runter? Da fährst du richtig schnell den Berg runter.
Das ist der Punkt, ja.
Ja. Muss man übrigens lernen. Also ich würde niemandem empfehlen, sich zu denken, ich kaufe mir so ein Fahrrad und dann kann ich Downhill fahren. Ich würde immer 2, 3, 4 geführte Touren und Stunden machen.
Gibt es da Kurse für?
Ja, sonst ist Schlüsselbein, Jochbein, Nase, Kiefer gerne mal.
Ich habe einen Lehrer.
Das ist gut. Ja. Also ist auf jeden Fall wirklich echt zu empfehlen.
Lernst dann wahrscheinlich richtig bremsen und also was, ne, bevor du den Sittich machst.
Erstmal lenken auch, weil das es ist nicht so einfach. Also es ist, je nachdem, wie du Fahrrad fährst, musst du unterschiedlich lenken.
Mhm.
Also das, was man so macht, wenn man auf der Straße fährt, ist zum Beispiel beim Rennradfahren überhaupt nicht möglich. Und auch so Lenkwinkel, die du auf der Straße realisieren kannst. Beim Downhill ist das dann eher ein Überschlag direkt und so. Also das ist schon, okay. Das muss man schon lernen. Und unter anderem ist es halt schwierig, wenn du mit einer hohen Geschwindigkeit dadurch auch in einem hohen Gang den Berg runterfährst, an manchen Stellen musst du aufhören zu treten, weil du zum Beispiel Schräglage hast und kannst gar nicht mehr treten, weil deine Pedale sonst den Boden berühren würden oder so. Deswegen musst du da auch zum Beispiel lernen, dass du, wenn du Fahrrad fährst und du fährst eine Linkskurve, ist der rechte Fuß unten. Fährst du eine Rechtskurve, ist der linke Fuß unten, damit du immer die bodentiefe Pedale auf der Seite hast, die nach oben geht.
Ja, macht Sinn. Quasi, ne?
Das lernt man dann auch in so einem Kurs.
Ja, das ist irgendwann intuitiv, aber ja da musst du
hast auch du das schon mal gemacht? Bist du schon mal Downhill gefahren?
Ja, klar.
Ach so, okay.
Beim Rennradfahren ist das auch so.
Früher noch mit einem Schrottbike, ohne Motor, ohne alles, ne? Auch nur irgendwie so halbherzige Bremse und dann einfach runter. Ne?
Ist also gut gegangen zum Glück.
Ja.
Aber wenn man sein Gesicht so anguckt, weiß ich nicht, aber.
Naja, weißt du, mit dem Gesicht habe ich nie gebremst, immer nur mit den Knie und mit der Hände.
Ja, aber da ist es dann so, dass diese ganz neue Automatikschaltung, in dem Moment, wo das Fahrrad an Geschwindigkeit verliert, weiß die Schaltung, in dem hohen Gang kann der gleich nicht mehr vernünftig weiterfahren und schaltet einfach mal 3 Gänge runter.
Okay.
Richtig geil. Ja. Also da passiert sehr viel.
Das ist krass, ne? Also ich habe mich damit wirklich nicht so richtig beschäftigt, als ich mir Fahrrad gekauft habe. Ich wusste halt, ich will ein Tourenfahrrad haben.
Mhm.
Ich wollte Cube haben.
Ja.
Weil mein Cousin sich ein Cube gekauft hat und sagte, das ist gut.
Ja, ist ja schon mal eine Kaufempfehlung. Ist ja schon mal nicht schlecht.
Und halt preis-leistungsmäßig ist es auch okay. Also ich weiß, die hatten mir dann in dem besagten Laden auch KTM angeboten. Das war aber direkt, weiß ich nicht, 500 Euro teurer, weil da steht halt KTM drauf.
Ja.
Also das waren die gleichen Komponenten.
Mhm.
Dann habe ich gesagt so, nee, dann nehme ich doch das Cube einfach.
Ja.
Aber tatsächlich glaube ich, dass da Sachen verbaut sind, die ich nicht brauche. Also eine besondere Feder und
das
so.
Das kann gut. Also das wirklich das Allergeilste, was ich je erlebt habe, ist, da hat jemand in meinem Beisein, in einem Laden, ich war da, weil ich einen Kollegen besucht habe, der bei mir gelernt hat und zur Meisterschule gehen wollte und ich wollte ihn ein bisschen informieren und so. Und da habe ich ein Verkaufsgespräch mitbekommen, super pfiffig. Da hat jemand einer etwas älteren Dame eine Dropper Seat Post verkauft, also eine absenkbare Sattelstütze, die man eigentlich in deinem Bereich benutzt, um eben beim Downhill-Fahren mehr Freiheit im Skrotum-Bereich zu haben. Ihr Mediziner wisst, wovon ich rede.
Das ist diese, wo du quasi so Knopf drücken kannst, und die Sattel hoch oder runter.
Genau.
Ne?
Genau. Mhm. Ja, und der hat das Ding als Aufstiegshilfe verkauft, weil die Oma gesagt hat, die kommt so schlecht aufs Fahrrad. Und deswegen wollte die ein anderes Fahrrad haben als das teure, was er ihr gerne verkaufen wollte. Und hat er gesagt, ja, das ist kein Problem. Da bauen wir ihnen einfach hier eine Sattelstütze ein. Die können sie hier runterfahren. Und dann setzen sie sich drauf und dann fahren sie wieder hoch und dann können sie Fahrrad fahren. Das fand die mega. Und ich fand das auch mega.
Das ist mega gut gemacht.
Das ist wirklich das geilste Verkaufsargument für eine überteuerte Sattelstütze, was ich je gehört habe.
Aber gut, wenn man mal ehrlich ist, wenn es doch hilft, ist das doch gut.
Auf jeden Fall, klar. Ja, warum nicht?
Also war jetzt keine Verarsche.
Nein, absolut nicht. War ein bisschen Geldmache, aber.
Ja, gut, muss ja auch keine Verarsche.
Ne?
Ja. Ja, gut, aber wenn er am Ende hilft und die Oma die Kohle hat und sie danach glücklich ist,
genau,
ist das beste Verkaufsgespräch der Welt.
Da sind wir dann wieder bei, siehst du, aber du, ne, wenn du das brauchst, nimmst du das und wenn nicht, eben nicht.
Ja. Das stimmt schon. Ja.
Jetzt fährt die mit so einem Citybike mit einem Dropper Seat Post.
Ja. Ich finde das krass, ein Feuerwehrkamerad von mir, der hat sich auch einen Cube geholt, aber der ist so ein Sparfuchs. Der hat mal bei eBay Kleinanzeigen geguckt, so gefühlt die letzten 17 Jahre, bis das dann mal im Preis war, was er bezahlen wollte. Ohne E, aber auch so ein Mountainbike.
Mhm.
Die wiegen ja nichts, ne? Also, das ist ja echt unglaublich, dass so nix. Da kannst du mit einem Finger hochheben, das Fahrrad. Ja. Und dann schleppe ich mein 28-Kilo-Fahrrad aus dem Keller mit so einem Motor hinten dran und denkst dir, aber wenn da mal der Motor an ist, dann ist es auch wieder schöner.
Es relativiert sich dann das Gewicht.
Ja. Pascal, du hast noch nichts gesagt heute so viel.
Ach, habe ich nicht gesagt.
Nicht viel.
Ja, weißt du, wir sind ein bisschen abgekommen.
Ist das so?
Vielleicht.
Ich finde es aber ganz schön.
Ich finde es auch gut.
Ich finde es ganz entspannt, sich so zu unterhalten.
Ja, ist auch mal was anderes, ne?
Ja.
Und trotzdem, es geht ja immer noch um den Job.
Ich wollte sagen, trotzdem informativ.
Ja.
Was war denn das letzte Woche?
Was könnten wir mal fragen? Vielleicht weißt du das. In der Ausbildung, was verdient man da so?
Ja. Also im ersten Lehrjahr fängst du an, irgendwie so um die 700 Euro.
Mhm.
Und das steigert sich eigentlich pro Jahr so um die 100, 150 Euro. Also du landest so irgendwo bei 900 bis 950, vielleicht 1000, wenn du Glück hast. Im im letzten halben Lehrjahr.
Ja. Ist das auch, gibt es da einen Tarif? Ist man da irgendwo im...
Na, nee, einen wirklichen Tarif gibt es nicht. Es gibt so Vergleichspreise quasi, die du so aufrufen kannst. Es ist auch unterschiedlich. Also im Kreis Recklinghausen, wo ich ja herkomme, da gab es zum Beispiel eine Zeit lang eine eigene Innung für Zweiradmechanik. Mittlerweile ist die aufgelöst und ist den Metallern zugeordnet. Aber du kriegst trotzdem leider nicht den Metalltarif.
Ich wollte gerade sagen, es war geil, wenn du IG Metalltarif kriegst.
Ja, genau.
Hast du ja schon gewonnen.
Es ist aber tatsächlich so mittlerweile, dass du nach der Ausbildung eigentlich dein Gehalt selbst verhandeln kannst.
Ja?
Ja. Ja. Also es ist wirklich so, dass du, wenn du Bock auf den Job hast und wenn du ein guter Mechatroniker, Mechatronikerin, um das auch mal zu gendern, bist, ist es so, dass du dir eigentlich über deine Leistung, über dein Wissen und über dein Engagement deinen Wert selber bestimmst.
Gibt es denn da so einen Durchschnitt? Kannst du was sagen, was du so als Geselle im Durchschnitt verdienst?
Im Durchschnitt würde ich sagen so 1,7, 1,8.
Netto?
Nee. Erstmal brutto.
Als Geselle?
Ja. Hm. Du verdienst nicht das meiste. Aber das ist halt so der Standardkurs.
Mhm.
Ich glaube tatsächlich, dass es ohne Probleme möglich ist, heutzutage zu sagen, 2,3, 2,5, poker ich mal mit. Und wie gesagt, wenn du gut bist, dann sollte das eigentlich auch machbar sein. Also es ist immer, du lernst ja verkaufen in der Ausbildung und dann verkauf dich mal selber, dann passt das schon. Also es ist einfach so, dass du über deine Leistung wirklich ja auch viel einbringst.
Ja.
Auch den Betrieb. Also wir reden heutzutage von Stundenverrechnungssätzen in der Fahrradwerkstatt, die sind irgendwo zwischen 80 und 110 Euro. Also das ist mal eben, kriegst einen Schlauch nicht mehr gewechselt unter 25, 30 Euro im Vorderrad.
Ja.
Ja. Das sind Materialkosten, die möchte ich hier vielleicht gar nicht nennen. also so ein Schlauch kostet im Verkauf 9 Euro. Das heißt also, wenn du den Schlauch selber kaufst, zahlst du irgendwie 9 Euro im Fachhandel und der Rest ist Arbeitslohn. Hm, sind so ja 18 Euro Arbeitslohn. Nur für Vorderrad rausnehmen, Schlauch wechseln, wieder reinbauen.
Wie lange brauchst du dafür?
Ich?
Ja.
Hm. 3 Minuten.
mit Ausbau, ja, reinpacken, aber es wird, und wieder einbauen.
Ja, aber es ist natürlich, das war jetzt so ein bisschen dicke Eier, 3 Minuten. Aber es geht ja nicht darum, wie schnell schaffe ich das, sondern in der Werkstatt ist es ja tatsächlich so, da nimmst du eher so 2-3 Gänge raus und machst es dann richtig.
Mhm.
Und dann brauchst du schon eine gewisse Zeit dafür. Ob jetzt die, also es gibt eine Arbeitswertetabelle, wie in jedem anderen Serviceberuf eigentlich auch. Da ist im Prinzip von dem Verband festgelegt, wie lange brauche ich im Schnitt für eine Tätigkeit. Und das ist immer so ein Mischwert aus, was braucht jemand, der gerade anfängt, bis hin zu, was braucht ein ausgelernter Geselle. Und da gucken wir mal, nehmen wir so ein bisschen so die Mitte. Das ist, glaube ich, bei einem Vorderrad sind das 2 oder 3 Arbeitswerte. Aktuell weiß ich es gar nicht ganz genau. Und ein Arbeitswert ist entweder ein Zehntel oder ein Zwölftel von einer Stunde. Also entweder 5 oder 6 Minuten.
Okay.
Ja, das heißt also im Prinzip rechnen die so mit 10 Minuten, um einen Schlauch zu tauschen im Vorderrad.
Das schaffst du nicht.
Nein, schaffe ich auch nicht. Macht bei uns immer der Olli.
Ja. Ja.
Aber was ich einfach fragen wollte, ich glaube, das hast du mir mal so erzählt gehabt, als Zweiradmechaniker machst du auch Motorräder?
Jein. Da kommen wir dann wieder zu einer fundamentalen Frage zum Ausbildungsberuf. Das ist ein Ausbildungsberuf, der eine Fachrichtung hat.
Okay.
Fachrichtung Fahrradtechnik, Fachrichtung Motorradtechnik.
Ja.
Du entscheidest dich am Anfang, was mache ich von dem? Und dann hast du unterschiedliche Ausbildungsinhalte. Mhm. Es gibt ein paar Sachen, die gleich sind. Und dann gibt es aber die Dinge, also der Fahrradmensch, der macht so diese klassischen Zweitakter, Viertakter so ein bisschen und guckt so ein bisschen, wie funktioniert so ein Motor und so und kann das dann auch. Geht aber nicht tiefer in die Motorradmaterie rein. Also da gibt es dann keine großartigen Sachen mit Kreiselkräften, Schaltdiagramme und so ein Zeugs. Wenn du den Meister machst, dann machst du den allerdings für beide Berufe, egal in welchem Beruf du dich ausbilden lassen hast.
Okay.
Heißt, zwangsläufig ist es so, dass wenn du den Meister machst, musst du dir den ganzen Fahrrad oder den ganzen Motorradkram drauf schaffen.
Eigentlich.
Weil,
oder kriegt man
mehr oder minder, du hast ja, auch das ist ja hier schon mehrfach gesagt worden, es gibt ja, man sagt ja immer Meisterschule, eigentlich ist das gar keine Schule, sondern eine Prüfungsvorbereitung. Mhm. Also diese Meisterkurse bereiten dich auf die Meisterprüfung vor. Und theoretisch sollst du in den Meisterkursen gar nicht mehr dein Fachwissen vermehren, sondern lediglich das, was du zusätzlich brauchst.
Mhm.
Ja? Das heißt also, dieses ganze Expertenwissen müsstest du dir eigentlich selber drauf schaffen, inklusive dann eben die andere Fachrichtung auch.
Ja.
Das heißt, rein theoretisch erwarten die eigentlich von dir, wenn du dich zur Meisterschule anmeldest, dass du dich schon mal ein bisschen damit beschäftigt hast, wenn du nur Fahrräder machst, wie funktioniert eigentlich so eine Motorradkupplung? Wie ist die aufgebaut? Wie repariert man die? Wie Steuerzeiten, Ventile, dies, das, jenes. Also so ein Motorrad hat ja auch eine komplette Motor- und Systemsteuerung. Das wird ja komplett ausgelesen. Und
da musst du alles dann selber noch beibringen.
Musst du dann alles. Zumindest, also du lernst dann natürlich so fundamentale Sachen, wie funktioniert eigentlich so ein CAN-Bus? Wie werden da die Signale verarbeitet? Wie sind die aufgebaut und sowas? Aber so ein Grundverständnis müsstest du eigentlich schon haben.
Okay.
Sonst wird das schwierig.
Ist nicht schlimm. Ja. Das heißt, du als Meister kannst dann jetzt beides.
Ich kann beides, ja, genau. Ich dürfte auch tatsächlich, obwohl ich sehr wenig im Bereich Motorrad gearbeitet habe, dürfte ich dann mit dem Meistertitel auch eine Motorradwerkstatt aufmachen. Ja.
Okay. Warum hast du das nie gemacht?
Was habe ich nie gemacht?
Eine eigene Werkstatt aufgemacht?
Na, ich hatte ja eine eigene Werkstatt.
Du hattest eine eigene?
Genau.
Achso, hast du das vorhin schon mal erzählt? Nein.
Ich habe das vorhin noch nicht erzählt, nee, aber ich habe ja in diesem Betrieb, in den ich so reingestolpert bin, habe ich ja irgendwann meinen Gesellen gemacht, um danach den Meister zu machen und dann die Werkstatt zu übernehmen, weil der Meister, unter dem ich angefangen habe, in absehbarer Zeit in Rente gehen wollte. Deswegen habe ich das gemacht und habe dann diese Werkstatt insgesamt, ich glaube so 7 Jahre ungefähr, 7 Jahre habe ich die geleitet.
Vermisst du die Zeit? Also würdest du das nochmal machen oder würdest du es nochmal genau so machen?
Ich würde es tatsächlich sogar auch nochmal genau so machen, weil ich den Weg tatsächlich ähnlich wie ihr gut finde. Dass man einfach sagt, wo habe ich Bock drauf? Wenn ich das kann, zeige ich, dass ich es kann. Und dann habe ich die Möglichkeit, da auch im Prinzip meinen Abschluss zu machen. Relativ unkompliziert. Das Problem ist halt, wenn du irgendwo anfängst und du holst dir nicht diesen blöden Schein, dann bist du ja immer ein Hilfsarbeiter.
Ja.
Und hast nie irgendwie den Anspruch zu sagen, ich möchte auch bitte nach meinem Können bezahlt werden. Das kriegst du erst, wenn du dein Können auf irgendeinem Blatt Papier stehen hast.
Aber das ist ja Deutschland, ne?
Das ist Deutschland, das ist blöd, aber dann finde ich es halt gut, dass es die Möglichkeit gibt, dass du über dieses externe Prüfverfahren sagen kannst, ich melde mich bei der Handwerkskammer an, ich kann das, habe hier so einen Nachweis von einem Meister, der sagt, der hat bei mir gearbeitet, der ist fit, der Junge, der kann die Prüfung machen und dann machst du einfach die Prüfung und bist Geselle, als hättest du die Ausbildung komplett gemacht. Und dann hast du deinen Facharbeiterschein quasi und
brauchst
kannst.
Du brauchst aber insgesamt eigentlich länger dafür, ne?
Du brauchst länger dafür. Das finde ich auch legitim.
Finde ich auch. Ich finde sowieso allgemein, dass wir viel zu früh anfangen zu arbeiten oder viel zu früh aus der Schule rauskommen.
Das Problem ist,
das meine ich.
Du wirst ja quasi gezwungen dazu, so früh zu arbeiten. Das heißt, dir wird aufgezwungen, dass du mit gerade aus der Schule, wo du nur bestimmte Dinge im Kopf hast.
Du hast nichts im Kopf, nur Mist.
Ja, wenn genau.
Du aus der Schule kommst.
Ja, Geschlechtsverkehr, ja. Alkohol konsumieren und so weiter. Und dann wirst du gezwungen, dir einen Job zu suchen, den du dein ganzes Leben lang machen willst, eigentlich.
Eigentlich ja. Außer man macht es halt so wie du jetzt zum Beispiel.
Ja.
Aber im Normalfall ist es so, du kommst mit 16 oder 19 aus der Schule, dann entweder studierst oder machst eine Ausbildung und dann sollst du da arbeiten, die nächsten.
Ja, genau.
40, 45 Jahre.
Ja, und das nimmt dir ja auch die komplette Perspektive und auch mal da ein bisschen rauszugucken, dass ich auch vielleicht was anderes machen kann. Gerade jetzt, gerade im Moment, wo du einfach überall arbeiten kannst, weil jeder sagt, scheiße, wir brauchen Leute.
Ja, ja, genau. Ja, das ist ein Mitarbeitermangel
überall. Geh einfach mal in irgendeinen Laden und sag, ey, kann ich hier anfangen? Der sagt, ja, morgen.
Ja, aber dann ist nur das Problem, du musst ja trotzdem ein vernünftiges Gehalt dafür kriegen, weil du hast ja vorher schon mal gearbeitet und hast dann dafür sich ein Auto abzubezahlen oder deine Wohnung kostet ein paar Euro.
Ja, aber das ist ja mittlerweile auch so, dass du dein Gehalt dann verhandeln kannst.
Weiß ich nicht, ist das
so? Klar, du kannst nicht überall erwarten, dass, weiß ich nicht, wenn du jetzt von einem 100-Mann-Unternehmen in ein 20-Mann-Unternehmen gehst, dass du da das gleiche Geld verdienen kannst am Anfang, aber also du kannst ja in einem 20-Mann-Unternehmen das Unternehmen auch noch ein bisschen mit aufbauen und dann hinten raus.
Ja, klar.
Ein bisschen mitwachsen und dann später, wenn das Unternehmen noch gewachsen ist, dann natürlich auch nochmal in die Gehaltsverhandlung gehen und sagen, so, ich bin jetzt seit 5 Jahren hier, wir haben 500 neue Kunden, an 250 Kunden war ich beteiligt, jetzt könnten wir auch mal wieder über Geld reden.
Das ist 20 Euro mehr.
Naja, aber das sind halt so, das wird halt einmal ja auch gar nicht gesagt oder gezeigt.
Nein.
So, deswegen...
Ich finde, dass die gesamte Vorbereitung auf das, was dich nach der Schule erwartet, egal welchen Schultyp du hast, also es ist wirklich total egal, ob du Hauptschule, Realschule, Gesamtschule oder Gymnasium machst, du wirst einfach nicht wirklich auf das vorbereitet, was dich danach erwartet.
Nein, wirst du
nicht. Das ist einfach so.
Ja.
Und ich wollte tatsächlich auch gerne sagen hier, dass viele nicht wissen, und das sagt dir auch keiner am Anfang der Ausbildung. Also wenn du zum Beispiel sagst, auf Schule habe ich nie so wirklich Bock. Ich würde gerne eine Ausbildung machen. Dann fängst du eine Ausbildung an und hast danach meist die Möglichkeit, nach dem ersten Step ja irgendwie nochmal irgendwas anderes zu machen. So wie ich zum Beispiel den Meister dann oben drauf zu setzen. Und es gibt tatsächlich, speziell jetzt zum Beispiel für Handwerksmeister, gibt es erstmal, der Meister ist in Deutschland offiziell ein Bachelor. Also ich bin Bachelor Professional, so nennt sich das. Das ist der Abschluss, das ist so gleichgestellt quasi. Und das heißt dann auch gleichzeitig, dass ich an eine Uni gehen kann und dann studieren kann mit meinem Meistertitel, ohne jemals ein Abitur gemacht zu haben.
Ein Masterstudium dann, ne?
Richtig.
Weil den Bachelor hast du mit dem Meistertitel.
Richtig.
Okay.
Ja. Und das ist halt so, das sagt dir keiner. Und es gibt sogar für Meister zurückgestellte Studienplätze. Also es kann sein, dass du irgendwie ein super Abitur hast und einen Bachelor geschrieben, kriegst aber den Studienplatz nicht, aber der Meister kriegt den, weil der kriegt einen von den 3 Plätzen, die für Meister vorgesehen sind.
Ach. Das ist ja mal interessant.
Die sind einfach festgehalten, dass sie sagen, wenn sich ein Meister hier anmeldet, der kriegt auf jeden Fall, wir haben hier für 3 Meister, haben wir einen Platz freigehalten. Wenn die sich melden, kriegen die den Platz. Kannst du vielleicht sogar schlechter sein von den Noten und von den Voraussetzungen her, wie jemand, der sich normal anmeldet und den Platz nicht kriegt.
Das wusste ich nicht.
Nö.
Also ich wusste, dass du mit einem Meister studieren gehen darfst, das wusste ich. Aber dass die zurückgehalten werden und sowas. Und das ist vielleicht auch echt mal interessant, den Leuten auch mal zu sagen, wenn du einfach handwerklich sehr begabt bist, aber halt einfach nicht in der Lage bist, Sokrates zu zitieren oder was ich denn, irgendwelche, wobei wir es im Studium auch haben müssen dann, ne, irgendwelche Matheaufgaben, die keiner mehr versteht, wenn du ein Masterstudium machst.
Es kommt darauf an, was du machst. Also normalerweise, zum Beispiel beim Handwerksmeister ist das Übliche, dass du dann so ein bisschen in den BWL-Bereich gehst danach.
Ja.
Und irgendwie, es gibt so einen abgespeckten, das ist so ein Betriebswirt Handwerksordnung nennt sich das. Das ist dann auch ein relativ kurzer Lehrgang, der meist auch sogar von den Bildungszentren der Handwerkskammern unterstützt wird. Kannst das aber auch studieren und dann baust du eigentlich immer so in die Richtung Betriebswirtschaft deine Sachen auf, weil handwerklich bist du ja quasi am Ende. Es gibt jetzt nicht den
Ingenieur, oder?
Supermeister oder sonst irgendwas. Ja, Ingenieur ist eher Industrie,
okay,
als Handwerk. Das ist immer so ein kleiner Unterschied.
Mhm.
Aber danach gehst du eigentlich so mehr in das Kaufmännische.
Wahrscheinlich dann, um sich selbstständig zu machen oder.
Ja, wobei
oder
das,
dich
das geht natürlich.
Zu lassen irgendwo.
Genau. Also dann gehst du eher so in. Wenn du das machst und nicht in deiner Branche bleiben willst, gehst du in Unternehmensberatung oder sowas danach. Ne? Und
ja,
sagst dann irgendwie, guck mal, ich habe von allem jetzt Ahnung, weil ich habe mal als Geselle irgendwo gearbeitet, ich habe auch als Meister gearbeitet, ich habe irgendwie Personal geführt, ich habe Einkauf gemacht, ich habe Kostenstellenrechnungen gemacht, weil ich so ein Ding am Laufen gehalten habe. Ich habe, keine Ahnung, vielleicht sogar einen neuen Standort ausgesucht, das heißt Standortfaktoren bewertet und. Und dann kannst du natürlich, wenn du dann noch fundiertes kaufmännisches Wissen dazu packst, kannst du natürlich super als Unternehmensberatung oder sowas.
Dann kannst du nämlich alles,
ja,
theoretisch. Oder zumindest hast du mal alles gemacht.
Genau.
Ich wollte gerade sagen, bis
ja,
dann.
Ja.
Mädchen
nochmal zurückzukommen oder allgemein. Wir haben jetzt, welche Voraussetzungen hast du für die Ausbildung zum Zweiradmechaniker? Gibt es da überhaupt welche?
Ja, das ist wie bei allen anderen auch theoretisch eigentlich der Realschulabschluss, also qualifizierter Hauptschulabschluss.
Mhm.
Es gibt aber ganz oft die Möglichkeit, und das wissen auch die wenigsten, dass du eben auf Antrag mit einem geringerwertigen Abschluss trotzdem zugelassen wirst. Manchmal musst du vielleicht so eine Art Brückenkurs machen und irgendwas beweisen, dass du 2x2 rechnen kannst und auch vielleicht in der Lage bist, irgendwie jetzt, was weiß ich, im Fahrradbereich den Umfang von einem Kreis zu berechnen oder so. Aber im Normalfall ist ein zu geringwertiger Schulabschluss gar nicht zwangsläufig ein Ausschlusskriterium.
Mhm.
Das ist zwar, ja, wir hätten gerne, aber das ist kein Ausschlusskriterium. Wenn man sich anstrengt und vor allen Dingen, wenn der Betrieb, bei dem du dich vorstellst, am besten mit einem Praktikum einmal kurz zeigen, ich habe da Bock drauf, ich mache das, ich will das, die setzen sich für dich ein, dann ist es eigentlich immer möglich, auch mit einem geringwertigeren Abschluss die Ausbildung zu starten.
Was ich noch fragen wollte, ist, aber das ist deine persönliche Meinung dann, würdest du Leuten, die den Beruf lernen wollen, empfehlen, zu so einem kleinen Krauter zu gehen oder sich bei einem großen Unternehmen zu bewerben? Was hat ja irgendwie alles Vor- und Nachteile.
Ja.
Ne?
Der Vorteil bei einem großen Unternehmen ist wahrscheinlich der, dass du mehr kennenlernst. Dass du einfach eine größere Bandbreite an Modellen und so weiter kennenlernst als bei einem kleineren Unternehmen. Im Prinzip liegt es aber immer an dir selbst, wie gut deine Ausbildung oder dein Beruf ist, weil du selbst entscheidest, was du leisten möchtest. Es gibt welche, die spezialisieren sich von sich aus darauf, auch eigentlich am liebsten tausche ich Laufräder aus und mache einen neuen Schlauch und eine neue Decke drauf und Klingelschraube auch noch dran. Die Jobs kannst du mir geben, auf den ganzen anderen Quatsch habe ich gar keine Lust so wirklich.
Mhm.
Die wollten einen Job haben, die finden Fahrräder ganz cool und ja, schrauben dann so ein bisschen rum. Es gibt aber auch Leute, die immer am Puls der Zeit sind und gucken, was gibt's Neues und die kommen dann und sagen, hey Chef, wenn wir mal irgendwie hier, keine Ahnung, einen Hinterbaudämpfer reinkriegen, darf ich dann beim Service mitmachen und mal gucken und so. Dann engagierst du dich und dann entscheidest du halt selber. Und wenn du zum Beispiel ins Gespräch mit dem Kunden gehst, da gibt's ja auch ganz viele Möglichkeiten. Also man glaubt gar nicht, wie viel zum Beispiel du lernst Ergonomie in der Schule.
Mhm.
Also du lernst die Abhängigkeit von Fahrrad und Körper. Da gibt es spezielle Größen, die beim Fahrradbau eingehalten werden müssen, damit das Fahrrad grundsätzlich erstmal zum menschlichen Körper passt. Ja, man kennt ja hier Galileo mit dem Kreis und dem, ne, Quadrat und so.
Mhm.
Das hat schon alles Sinn. Und danach wird auch ein Fahrrad grundsätzlich konzipiert.
Okay.
Wenn du jetzt ein Fahrrad kaufst und der Mensch, der dir das verkauft, nicht sagt, setz dich da mal drauf und dann anfängt, hier ein bisschen zu stellen, da ein bisschen zu stellen, so, sagt, fahr mal, komm mal wieder, fällt noch mal ein bisschen nach, dann hat er dir das Ding schon nicht richtig verkauft.
Gut.
Ja, ist einfach so. Dann hast du vielleicht die falsche Rahmenhöhe, vielleicht ist das Oberrohr zu lang, der Vorbau ist irgendwie falsch, keine Ahnung, irgendwas passt nicht. Aber merkt ja keiner. Du findest das Fahrrad, die Farbe gefällt dir, die Schaltung ist in Ordnung und Geld hast du auch genug, kaufe ich das mal. So. Jetzt fährst du damit 3 Wochen und dir tut der Arsch weh, dir tut die Schulter weh, dir tut die Hand weh und du denkst, boah, ist los. Bin ich jetzt so alt geworden? Ja? Nee, bist du gar nicht. Das Fahrrad ist einfach scheiße.
Aber
zumindest scheiße eingestellt. Also da hatte ich schon Kunden, die kamen an, haben über Fahrrad geschimpft und da, ah, ich kaufe mir ein neues und ne. Und was ist denn das noch wert? Ich sage, fahren Sie mal eine Runde. Dann sind die gefahren, dann habe ich das einmal nachgestellt. Dann sage ich, ja, müssen wir hier nochmal ein bisschen. Dann sind die nochmal gefahren und gesagt, oh, neues Fahrrad? Nee, nicht neues Fahrrad, nur richtig eingestellt.
Aber der Arsch einem wehtut, ist doch normal, oder?
Nein.
Bei einer langen Tour?
Dir darf gar nichts wehtun beim Fahrradfahren. Eigentlich.
Wenn du 70 Kilometer Fahrrad fährst, als Ungeübter, dann musst du da hinterher.
Als Ungeübter darf dir gerne der Arsch wehtun, ja, dann schon. Allerdings auch bitte nur vielleicht, weil dir so ein paar Muskeln fehlen. Nicht, weil irgendwie dir grundsätzlich auf dem Fahrrad alles wehtut. Also es gibt halt einfach verschiedene Positionen, die stimmen müssen. Der Abstand vom Sattel zum Lenker muss stimmen. Der Winkel von deinen Knien muss vernünftig sein. Dir muss auch mal einer sagen, wo stelle ich eigentlich meinen Fuß auf die Pedale? Also viele Leute fahren komplett falsch Fahrrad. Die setzen den Fuß ganz falsch auf die Pedale. Das Zehengelenk gehört über die Pedalachse. Sonst funktioniert das Ding sowieso schon mal gar nicht richtig.
Ich glaube, ich komme mal die Tage nochmal mit dem Fahrrad.
Komm mal mit dem Fahrrad. Dann fährst du mal über den Platz hier und dann, ja. Also es gibt wirklich, ich habe mindestens, ich würde sagen, 15, vielleicht sogar 20 Leuten ein neues Fahrrad erspart, weil ich ihr altes eingestellt habe.
Aber allein das mit dem Zehengelenk, das sollte die, okay, ja. Bei Rennrad, die haben ja die Schnalle immer vorne drunter.
Kann sein. Also wenn du mit Klickpedalen fahren würdest, dann ist dieser Arretiermechanismus ist vorne unter den Zehengelenken. Da wird die Pedale festgeschnallt mit dem Schuh.
Nee, ich kenne diese Klickdinger, aber ich bin die noch nie gefahren und will ich auch nicht, weil ich kenne mich nämlich, dann komme ich da nicht raus, wenn ich irgendwie absteigen will und dann liege ich da.
Auch dann sind die falsch eingestellt, wenn du da nicht rauskommst.
Ich bin mit den Dingern auch noch nicht gefahren. Wie kommt man aber überhaupt da raus? Das ist auch so eine Frage, die ich mich schon immer gestellt habe.
Nach hinten so raus, oder?
Ja, es gibt zwei verschiedene Methoden. Es gibt einmal welche, die kannst du einfach nach oben abziehen und dann gibt es welche, die musst du so leicht nach außen rotieren und dann kommst du raus. Und das ist halt ähnlich wie bei einer Skibindung. Die muss halt eingestellt werden. Je nachdem, wie viel Kraft du hast, wie schwer du bist und so, wird dann das so eingestellt, dass du da eigentlich zu jeder Zeit selber rauskommst und im Falle eines Sturzes am besten von allein.
Wäre gut, wenn das so ist. Ne?
Ja.
Ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Oder hast du noch Fragen, die du stellen möchtest?
Nee, also wir sind ja jetzt Gott sei Dank nochmal auf den Meister eingegangen, so ein bisschen.
Ja.
Weil das wären jetzt tatsächlich noch so Fragen gewesen. Wobei, da haben wir doch, klar. Wie lange geht der Meister oder ging der Meister? Hast du den Vollzeit gemacht?
Nee, ich hab den nebenbei gemacht und dann ist das so wie auch bei dem Klempner. Dann sind das 3,5 Jahre. Da gehst du.
Zeit, ne?
Das ist eine Zeit, aber es ist halt einfach wirklich, wenn du nicht die Möglichkeit hast zu sagen, oh, ich finanziere mir das irgendwie. Dass ich 9 Monate Vollzeit kein Geld verdiene und dann eben auch noch die 10, 12, 15.000 Euro investiere in die Schule, dann machst du es nebenbei. Machst es einfach nebenbei. Glücklicherweise ist es so, dass die Meisterförderung in Nordrhein-Westfalen sehr gut ist. Da klappt es auch sehr gut, dass du dein Geld schnell kriegst. Das heißt, eigentlich musst du nichts vorfinanzieren. Du kriegst Meister-BAföG relativ zeitnah, dass du davon die Kosten bezahlen kannst. Und das Schöne ist, Meisterprämie gibt es meines Wissens nicht mehr, aber wenn du bestehst, musst du sowieso nur einen Teil zurückzahlen des BAföGs, was du bekommen hast.
Ja.
Wenn du dich nach dem Bestehen selbstständig machst, musst du noch weniger zurückzahlen. Und wenn du in einem bestimmten Zeitraum nach der Selbstständigkeit anfängst auszubilden, musst du eigentlich gar nichts mehr zurückzahlen.
Hatten wir das jemals mal im Podcast gehabt?
Nein. Das hat uns, also wir hatten ja jetzt schon 1, 2 Meister, aber entweder wussten die das auch nicht.
Einer hat mal von der Meisterprämie gesprochen, 4.000 Euro. Hm. Ich war, glaube ich, auch tatsächlich der
ich glaube, der Elektriker war das.
Ja, ich glaube. Irgendwie so.
Ja.
Und Die gibt es meines Wissens nicht mehr in Nordrhein-Westfalen. Dafür ist eben diese Reduzierung des Rückzahlungsbetrags sehr attraktiv.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, was kostet das Ding? 15.000?
20.000? Ja, es kommt drauf an. Es gibt mittlerweile gibt es in Nordrhein-Westfalen, ich weiß nicht, ob es in anderen Bundesländern mittlerweile auch so ist, aber in Nordrhein-Westfalen gibt es zwei verschiedene Arten, den ersten Teil der Meisterschule, die ist ja aus vier Teilen besteht, die den ersten Teil zu machen. Und zwar gibt es einmal die Möglichkeit, das normal zu machen. Dann ist das der erste Teil Meisterschule. Dann musst du ein Meisterstück erstellen. Mhm. Und das kostet natürlich nochmal extra. Dann bist du so bei, ich schätze mal so 14.000 insgesamt. Je nachdem, natürlich, wenn du ein Meisterstück machst, was 10.000 Euro kostet, dann bist du auch bei 24.000 Euro. da kommt es halt drauf an, was du dir dafür Kosten selber auferlegst.
Die setzt in die Note mit ein, wenn du was
wie hochwertig das ist?
Ja. Nein. Das ist scheißegal.
Nein, ich nehme ja auch die Meisterprüfung ab.
Ja.
Und da kommt es eigentlich nur darauf an, dass du bitte irgendwas machst, was auch, wir sagen immer so schön, eine meisterliche Tätigkeit ist.
Eine Lampe anbringen zum Beispiel.
Genau, dann kriegst du wenig Punkte.
Was ist denn so ein klassisches Meisterstück bei deinem...
Also am schönsten ist natürlich, wenn du... am allerschönsten ist, wenn du das Rad komplett selber baust. Also in Frankfurt zum Beispiel weiß ich, dass in der Ausbildung tatsächlich sogar noch Rahmenbau unterrichtet wird. Das wird leider, glaube ich, an allen anderen Schulen nicht mehr gemacht, weil es einfach... Ja, irgendwie ist er aus der Mode gekommen. Du kannst die Rahmen irgendwie von der Stange kaufen irgendwo und da gibt genug Modelle und ja. Gibt so ein paar, die machen das noch selber. Dann ist das so schön oldschool, da werden die Rohre abgelenkt, dann kommt da eine Muffe drüber, schön mit Silberlot oder so zusammengebrezelt und dann hast du so eine Rahmenlehre, die in diese Winkel, die halt wichtig sind für den Körper, die sind davor fixiert quasi und du hast so einen gewissen Spielraum, in dem du die Rohre dann noch verstellen kannst, aber alles ist so einigermaßen je nach Rahmenform schon mal vorbestimmt. Dann baust du das Ding selber. Im besten Fall hast du dann auch die Laufräder komplett selber gebaut, also jetzt die Felgen selber extrudiert und zusammengebrezelt, sondern aber schon Narbe ausgesucht, Speichenlänge berechnet, eingespeicht. Auch gesagt, warum du das so einspeichst. Also du kannst Räder unterschiedlich einspeichen, je nach Kräfteverteilung oder Einsatzgebiet und sowas. Und wenn du das alles gemacht hast, dann kriegst du 100 von 100 Punkten. Da gehört noch eine Dokumentation dazu, die muss auch noch gut sein.
Ja.
Dann ist das gut. Wenn du aber sagst, boah, ich habe ein Fahrrad gekauft und habe jetzt gedacht, ich mache mal eine neue Klingel dran und einen besseren Scheinwerfer. Also es sollte eigentlich eine Arbeit sein, von der ich jetzt nicht sage, naja, das ist ein relativ umfangreicher, aber auch eigentlich normaler Werkstattauftrag. Viele machen zum Beispiel als Ehrenrettung, du lernst in der Meisterschule auch 3D-Konstruktion und dann dementsprechend irgendwie Teile zu drucken und so auf dem 3D-Drucker. Und das machen dann viele jetzt, die sagen, ja, was ist bei mir das Meisterliche? Ich habe mir eine Schutzblechhalterung selbst
ausgedacht,
weil da kann man nämlich den Bremszug auch noch mit reinklipsen und dies und das und dann ausgedruckt und dann fertig gemacht. Die das richtig machen, die machen das wirklich meisterlich, weil die dann noch beschreiben, wie die zum Beispiel getestet haben, ob das den Ansprüchen überhaupt genügt. Irgendwelche Verformungsgeschichten, ne? Werkstoffprüfung hattet ihr ja auch irgendwann zwischendurch mal drin. Genau, das wird dann so geprüft, ne? Wie viel Druck hält das aus, in welche Richtung und so. Und wenn man das dann auch noch mit in die Mappe packt, dann ist das okay. Dann ist das so ein bisschen Meisterhirnschmalz.
Mhm.
Das wird dann anerkannt, ja.
War das denn das außergewöhnlichste Stück, an was du dich erinnerst? Oder ist das eigentlich relativ gleich?
Boah. Nee, tatsächlich war dieses Jahr jemand, der hat ein Liegerad komplett selbst gebaut. Sah sehr merkwürdig aus, weil es eigentlich überhaupt nichts mit einem klassischen Fahrradrahmen zu tun hatte, sondern es waren einfach Vierkantrohre zusammengestellt, funktionell, richtig, mit Lenkung und. Sah halt ein bisschen komisch aus und er hatte eigentlich eine mega geile Idee. Der hat auch die Schutzbleche und so, hat er irgendwie selber gemacht aus irgendwie alten PET-Flaschen eingeschmolzen und in so eine Form und so. Und weil das gab es ja nicht.
Mhm.
Ja. Den musste er alles selber anpassen. Also der hat sich echt richtig Mühe gemacht und das war schon cool. Ja. Eine Art dieses Jahr habe ich auch noch nicht gesehen, aus drei Gabeln mit einem Federelement eine eigene Vorderradfederung konzipiert für ein Cargo-Bike. Auch geil.
Du nimmst für ein Lastenrad quasi. Ne?
Genau.
Ja, okay. Ja.
Du nimmst also die Prüfung auch noch ab.
Ich nehme auch die Prüfung für die Meister noch ab.
Musst du dafür eine Prüfung machen, um Meisterprüfungen abnehmen zu dürfen?
Nee, nicht wirklich.
Das kannst du einfach dich irgendwie melden und sagen,
ich
mach das mal.
Ja, also meist ist es so, dass, jetzt tropft es vielleicht ein bisschen aus dem, also meist ist es so, dass die natürlich gucken, wer überdurchschnittlich gut abgeschnitten hat, der kommt dafür schon mal in Frage. Und wenn der oder diejenige dann auch noch Bock hat, darauf zu unterrichten oder Prüfungen abzunehmen, dann passt das meistens.
Okay.
Ja,
cool. Ja, das hätte ich jetzt von denen nicht erwartet.
Gibt es denn Sachen, die wir nicht gefragt haben, die du relevant findest noch für Informationen für den Beruf oder zur Ausbildung oder vielleicht zur Person selber, wie man so drauf sein sollte oder irgendwas? Oder haben wir das schon so gemacht, was du auch Leuten erzählt hättest?
Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Also ich würde sagen, man sollte, so was du gesagt hast, auch mit dem Kfz-Meister, den du da kennst, man sollte keine Angst haben vor Kunden und so. Einfach mal, klar, du musst deine Ausbildung durch, du musst so ein bisschen Kundengespräche führen und so weiter. Du kannst dich aber danach immer als Tech-Nerd in die Werkstatt zurückziehen und kannst sagen, nee, ich habe da wirklich nicht so wirklich Bock drauf, mich mit Kunden auseinanderzusetzen. Versteckst dich irgendwo in der Ecke und reparierst die geilsten Fahrräder und bist ein Top-Mechaniker. Super. Wenn du aber andersrum sagst, naja, so Handwerk ist so mäßig, aber Fahrräder finde ich total toll und würde eigentlich gerne damit arbeiten, dann gehst du halt nach der Ausbildung eher in den Kundenbetreuungsbereich. Mhm. So, also du hast da einfach, habe ich ja vorhin schon gesagt, eigentlich alles, was mit Fahrrad zu tun hat, kannst du, wenn du die Ausbildung gemacht hast, danach machen.
Ja.
Ob du Bock auf Verkauf hast, ob du Bock auf Reparatur hast. Du könntest sogar in die Industrie gehen und irgendwie am Fließband Fahrräder irgendwie mitmontieren. Das ist übrigens noch ein zusätzlicher, also es gibt noch zwei abgespeckte Ausbildungen. Es gibt einen Werker. Das ist hier ganz interessant für Menschen, die vielleicht das ein oder andere Defizit haben. Das ist eine ganz abgespeckte Ausbildung. Da lernst du eigentlich wirklich nur ein paar Handgriffe und ein paar Basics und kannst dann als Werker irgendwo eingestellt werden. Das ist dann so ein Hilfsmonteur im Prinzip. Mhm. Und dann gibt es einen Monteur. Das ist eine abgespeckte Ausbildung, die geht nur 2,5 Jahre. Die ist schulisch vor allen Dingen ein bisschen abgespeckt. Ein Teil der Gesellenprüfung ist identisch und dann bist du Zweiradmonteur und machst dann keine wirkliche Diagnostik und Reparatur, sondern eben eher Endmontage für den Verkauf vorbereiten, Ergonomieeinstellung, solche Geschichten.
Okay.
Ja. Das ist ja extrem vielseitig, ne?
Mega, hätte absolut. Ich nie gedacht.
Nee, und also. Definitiv am Zahn der Zeit, also Fahrrad ist ja echt ein mega Thema. Ihr habt häufig ja die Frage gefragt, was ist mit Corona? Fragt man Fahrradmann, was hat Corona mit euch gemacht? Reich.
Ja. Ja, klar. Ja,
also die teilweise sind die von keine Ahnung, 800.000 Euro Umsatz auf 2,5 Millionen im Jahr gegangen, die Fahrradläden. Ja.
Und hält sich vor allem noch, ne?
Hält sich noch, ist ein bisschen runtergegangen, was aber natürlich nicht zu verachten ist. Die ganzen Räder, die verkauft wurden in der Zeit, werden jetzt geserviced, ne?
Ja, also, ja.
Ja, Wartungsverträge und tralala.
Genau. Ja. Und auch die Sache mit dem Jobrad, da hast du vielleicht nicht so viel Umsatz auf einmal, aber an Jobrad ist ja dann auch immer ganz viel Wartungspflicht gebunden und sowas. Das heißt, der Umsatz, der dir im Verkauf vielleicht verloren geht, weil du ein Rad nicht mehr komplett verkaufst, sondern liest, der spült dann quasi ein bisschen mehr Umsatz wieder in die Werkstätten rein. Also Corona war für die Fahrradbranche das Beste, was dir passieren konnte.
Ich glaub,
eine der wenigen Bereiche, glaube ich.
Das hörst du, glaube ich, auch nur von dieser Fahrrad. So, Bäcker auch?
Ja, was hatte denn auf während Corona? Bäckereien. Jeden Tag.
Krankenhäuser auch. Die waren bestimmt auch mega begeistert.
Ja. Da haben wir doch, alle auf dem Balkon genau. gestanden und geklatscht.
Ja. Ich übrigens nicht.
Ja. Okay. Nee, sonst, ich hab keine Fragen mehr.
Nö.
Du bist durch. Du hast gerade noch ein bisschen was erzählt dazu. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Dann bedanke ich mich erstmal, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Mit uns aufzunehmen. Und zwar auch relativ lange, ne? Wie lange nehmen wir auf?
Stunde 20.
Ja, aber Stunde 20 mit sinnvollem Inhalt.
Ich wollte gerade sagen, sinnvoller Inhalt. Ja. Also da schneidest du 10 Sekunden weg. Also.
Ja.
Hervorragend.
Ja, dankeschön. Einmal noch an die Zuhörer. Das habe ich am Anfang nicht gesagt gehabt. Wenn ihr Bock habt, euren Beruf oder euer Unternehmen mal vorzustellen, dann schreibt uns gerne unter pugiundwilken@web.de oder auf Instagram unter der Bildungsauftrag. Weil, wenn ihr euch nicht meldet, dann haben wir jetzt noch genau, ich glaube, 4 Wochen und dann hören wir uns nicht mehr, weil sonst haben wir nämlich keine Berufe mehr im Petto. Also bitte, schreibt uns gerne an. Und ja, wie gesagt, ansonsten Dankeschön dafür und ich verabschiede mich und sage ciao.
Ja, viel Spaß mit der Folge. Schön zum Ende.
Auch. Nein. Bis dann.
Naja, ja, danke fürs Zuhören. Ne? Meldet euch. So schlimm, dass wir jetzt keinen Content haben, ist es ja noch nicht. Ne?
Muss aber ein bisschen dramatisieren, das melden Leute sich doch nicht.
Nein, können es ja nicht. Ne? Sonst rennen sie ja weg und sagen, die gibt es in 2 Wochen nicht mehr. Ne? Also, aber es wird Zeit. Ne? Meldet euch, schreibt uns. Und wenn ihr euch nicht euren Beruf vorstellen wollt, schreibt uns trotzdem. Wir freuen uns über jede Nachricht. So. Und auch dir, danke für deine Zeit. Ich sag tschüss.
Tschüss.